Kann es sein, dass wir in ständiger Konkurrenz zueinander leben?
Ich denke, die Frage, ob man Konkurrenzempfinden hat oder nicht, basiert ganz stark darin, inwiefern man in Knappheit denkt oder nicht.
Gibt es irgendeinen Wert auch dahinter, sich mit anderen Leuten zu vergleichen?
Ich hatte vor 3 Jahren eine Epiphanie, die Neid und Eifersucht ein bisschen weiter in die Irrelevanz geschoben hat.
Wo es sich lohnen kann, sich zu vergleichen, ist tatsächlich...
Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Proaktiv-Podcast. Ich bin Friedemann, mir gegenüber sitzt der gute
Florian.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank für euer Vertrauen und falls ihr zum ersten Mal dabei seid, herzlich willkommen. Wir freuen uns, euch begrüßen zu dürfen. Und Florian, ich habe neulich einen Podcast gehört, der hat mich ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Und zwar von einem gewissen Herrn Hampe, Dr. Hampe. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der alles studiert hat, aber gefühlt jedes Fach, was es da draußen gibt. Und der hat mal grundsätzlich eine Frage in den Raum geworfen in diesem Podcast. Das war eigentlich auch weniger ein Podcast als so ein Plenum oder vielleicht eher eine Podiumsdiskussion, die auch aufgezeichnet wurde und dann als Podcast veröffentlicht wurde. Und zwar hat er die Frage in den Raum gestellt, kann es sein, dass der Markt, die Vermarktwirtschaftlichung der Wirtschaft in unser persönliches Leben vorgedrungen ist und dass wir uns jetzt so vorkommen, als würden wir in Konkurrenz, in ständiger Konkurrenz zueinander leben. Das bedeutet nicht nur, die Akteure am Markt stehen in Konkurrenz zueinander, sondern auf einmal stehen wir als Individuen, als Gesellschaft in ständiger Konkurrenz zueinander. Und ein Indiz, woran er das festgemacht hat, das fand ich ganz interessant, war die Begrifflichkeit, die wir verwenden, die Sprache, die sich gewandelt hat von beispielsweise dem Freundes- und Bekanntenkreis hin zu dem Wort Netzwerk, welches ja auch wir viel benutzen, wenn wir über Menschen sprechen im Business-Kontext.
Oder auch Kollegen, sage ich manchmal.
Ja, genau, oder Kollegen. Und da fand ich, das war ein interessanter Gedanke. Und das kann man nämlich auf viele Art und Weisen begründen. Man kann sagen, ja, auf der einen Seite, klar, wir stehen ja auch in tatsächlicher Konkurrenz zueinander. Der eine Aufstieg im Job ist die andere des anderen verpasste Gelegenheit. Im Unternehmertum ist es sowieso klar, ne, es gibt eine begrenzte Anzahl an Kunden, um die geworben wird. Wenn die Kunden nicht mehr ausreichen, wird dann eben versucht, noch mehr Kunden zu generieren, indem man noch mehr Bedürfnisse in die Kunden hinein projiziert oder einpflanzt. Und genau, aber wie ist es denn im Privatleben? Also mit den Freunden, da frage ich mich, also da ist der Begriff Konkurrenz für mich sehr fern, sehr fremd. Also ich persönlich würde sagen, ich stehe überhaupt nicht in Konkurrenz zu meinen Freunden, aber bin ich da auch ganz ehrlich zu mir selber? Wie ergeht es mir denn beispielsweise, wenn jetzt einer meiner Freunde einen wirklich herausragenden Erfolg feiert, fühle ich dann ausschließlich positive Emotionen ihm gegenüber? Bin ich vielleicht ein bisschen neidisch? Bin ich ein bisschen, wie sehr kann ich ihm das gönnen? Das mag ja vielleicht auch ein Indiz dazu sein, dass ich vielleicht doch ein gewisses Konkurrenzverhältnis sehe. Was sind deine Gedanken dazu?
Ich glaube, das Maß, an dem du Konkurrenz verspürst, korreliert ganz stark mit deinem eigenen Glauben an dein eigenes Potenzial, Ähnliches zu erreichen. Wenn jemand sein Unternehmen für 5 Millionen verkauft und du hast das Gefühl, dass es für dich auch erreichbar ist, wenn nicht jetzt, dann aber in den nächsten 5, 10 Jahren, dann verspürst du, glaube ich, keine große Konkurrenz, sondern kannst ihm das vom Herzen gönnen. Ich frage mich, wie das ist, wenn jemand was erreicht, was man selber sich nicht zutraut zu erreichen. Weil jeder kennt ja den Satz, solange du unter ihnen bist, applaudieren sie dich. Wenn du sie aber überholst, werden sie neidisch. Und ich denke, da ist was dran, wobei ich glaube, in jungen Jahren, wo wir jetzt sind, ist es egal, wenn dich jemand überholt, solange du das Gefühl hast, dass du auch das ähnliches Potenzial in dir drin steckt, dann gibt es, glaube ich, keine Konkurrenz. Und alle Leute, die ich kenne, die das Potenzial wirklich verspüren, von denen erlebe ich auch keine Konkurrenz.
Okay, interessanter Gedanke. Kurz dazu. Du sagst, solange mir niemand über den Kopf wachsen kann, gibt es keine Konkurrenz. Das ist also das, was du im Wesentlichen gesagt hast, weil wenn er etwas erreicht, was ich zumindest hypothetisch auch erreichen kann, dann ist er mir nicht wahnsinnig weit über den Kopf gewachsen. Vielleicht in den Taten er etwas erreicht, was ich noch nicht erreicht habe, aber ich glaube im tiefen Innern, ich bin davon überzeugt, dass ich das auch schaffen werde. Ich brauche bloß noch ein bisschen Zeit. Also betrachte ich ihn gar nicht so als Konkurrenz. Wie wäre es jetzt allerdings, wenn ich nicht diesen Glauben habe? Er hat jetzt etwas erreicht, was ich, also das, dieses, der gesamte Gedanke setzt ja schon mal voraus, dass ich mich überhaupt mit ihm messe. Und würdest du sagen, dass das etwas ist, was man natürlicherweise macht, oder machst du das?
Also bei mir ist der Gedanke ganz stark verankert, dass, also ich glaube, sowohl meins als auch dein Potenzial ist enorm hoch. Und es ist so hoch, dass das, was über das Potenzial hinausgeht, ich mir denke, ja und? Ändert nichts. Also wenn du das Doppelte von dem verdienst, was ich mir selber vermute, dass ich es verdienen werde, ändert das nichts an deinem Leben. Außer, dass du vielleicht einen Jet hast und ich nicht, aber ich will keinen Jet. So, und das, ich glaube, wenn du zu einem gewissen Level dein Potenzial projizieren kannst, wo es darüber hinaus egal ist, ob es jetzt besser oder schlechter ist, dann spielt auch Konkurrenz nicht so eine große Rolle. Ich glaube, Konkurrenz kommt vor allem aus dem Gefühl der Knappheit heraus. Und es ist ja auch, ist ja ein ökonomischer Begriff. Und Ökonomie ist ja auch die Lehre von menschlichem Handeln unter Knappheit. Und es kann nur Konkurrenz geben, wenn etwas knapp ist. Es gibt keine Konkurrenz um Luft. Es gibt keine Konkurrenz es gibt keine Konkurrenz um Luft. Das ist das beste Beispiel, denke ich. So, Luft ist super wichtig, jeder braucht Luft, aber keiner konkurriert darum, weil es genug Luft vorhanden ist. Und wenn du das Gefühl hast, dass genug Geld vorhanden ist, dass genug Liebe vorhanden ist, dass genug Freundschaft vorhanden ist, auch für dich, dann spielt der Begriff von Konkurrenz, glaube ich, eine geringere Rolle für dich als für andere, die weniger in Fülle denken, sondern mehr in Knappheit denken. Weil die denken, okay, der hat jetzt 10 Millionen verdient. Ich glaube nicht, dass ich 10 Millionen verdienen kann. Und jetzt ärgert es mich ein bisschen, dass er es gemacht hat. Und es war zu einfach für ihn. Er hatte Glück gehabt, bla 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 bla. Dann fängt das so an. Wenn du aber selber tief im Inneren glaubst, dass du auch 10 Millionen verdienen wirst, es ist nur noch eine Frage der Zeit, dann ist es fast so, ey, geil, krass, Alter, du hast es schon geschafft. Lass mal essen gehen. Erstens will ich dir gratulieren, aber zweitens will ich auch genau wissen, was du gemacht hast. Ich bin auch auf dem Weg. Ich brauche noch ein, zwei Steps. Deswegen, ich glaube nicht, dass man als Mensch grundsätzlich frei von Konkurrenz ist. Und ich glaube auch nicht, dass ich grundsätzlich frei bin von Konkurrenz. Eher im Gegenteil.
Von Konkurrenzdenken.
Von Konkurrenzdenken.
Oder von Konkurrenz generell, dass du auch Konkurrenz hast.
Von Konkurrenzdenken. So. Aber gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass alles, was ich möchte, von mir heraus erreichbar ist. Und dementsprechend, wenn ein anderer Kollege von uns einen dicken Exit macht oder was auch immer, irgendwie viel Cash verdient oder ein dickes Unternehmen aufbaut oder was auch immer hat, dass das nichts von meinem Kuchen wegschneidet, sondern er zeigt, in meinem Umfeld macht das jemand, dann habe ich das richtige Umfeld. Dann bin ich auf der richtigen Bahn. Das ist ein Frühwarnsignal, dass mir das wahrscheinlich auch passieren wird. Wie beim Marathon, du bist schon auf Kilometer 30. Es ist nicht mehr so weit weg, weil ansonsten, wir sind ja Freunde, irgendwie muss ich ja mit ihm assoziiert sein. Deswegen, ich denke, die Frage, ob man Konkurrenzempfinden hat oder nicht, basiert ganz stark darin, inwiefern man in Knappheit denkt oder nicht. Weil Konkurrenz um was? Konkurrenz ums Geld. Geld ist nicht knapp. Das ist also jeder, der sich mit Bitcoin ist knapp, okay, aber Geld ist nicht knapp.
Was ich mich frage, ist, muss denn Konkurrenz immer, also gibt es Konkurrenz einmal ganz klar natürlich um Gegenstände oder um Güter, um Ressourcen, also um etwas, was ich besitzen kann, was ich haben kann. Gibt es auch Konkurrenz im Schaffen, also in der Tätigkeit, im Prozess? Weil, also mein Gedanke ist der, wenn Konkurrenz ein Phänomen ist, sollte es der Fall sein, ich habe es jetzt noch nicht komplett ergründet, aber ein Phänomen ist, welches nur in Bezug auf Besitztümer existiert, dann ist es etwas, was im Grunde genommen sowieso trivial ist, weil jegliche Besitztümer auf der Welt sind Mittel zum Zweck, aber jetzt kein Ende.
Konkurrenz, vergleichen, neidisch sein, das ist ja alles irgendwie in einem ähnlichen Topf.
Wie ist es denn mit Liebe?
Genau, also man kann ja neidisch sein, nicht, man will nicht die Freundin des anderen haben, man möchte aber genauso wie er eine Freundin haben. Das ist dann auch irgendwie, ist es Eifersucht, ist es Konkurrenz, ist es sich vergleichen, irgendwas ist das. Man kann neidisch sein, dass jemand in emotionaler guter Verfassung ist und man selber aber nicht. Und man denkt sich, Alter, ich würde auch gern so leicht durchs Leben gehen wie die Person. Und das sind ja nicht weltliche Dinger, wobei ich mir da nicht sicher bin, ist es jetzt Konkurrenz oder ist es Eifersucht, ist es Neid?
Ja, ich glaube, da ist schon noch ein Unterschied auf jeden Fall. Neid ist auf jeden Fall auch etwas, was aus mangelnder innerer Fülle resultiert. Wo der Unterschied möglicherweise liegen mag, ist, dass Konkurrenz immer einen Kunden hat. Dass beispielsweise auf dem Markt ganz einfach konkurriert man um die Kunden, um das Bedürfnis des Kunden, das Bedürfnis des Kunden befriedigen zu dürfen. Im familiären Kontext zum Beispiel wäre angenommen, Geschwister buhlen jetzt um die Aufmerksamkeit und Liebe der Mutter, dann wäre die Kundin die Mutter in diesem Fall.
Es gibt immer ein knappes Gut.
Genau, ein Adressaten oder ein Streitobjekt, worum konkurriert wird. Vielleicht ist Kunde das falsche Wort in diesem Kontext. Und genau, in der Liebe gibt es zwei Konkurrenten, die eben um die Frau konkurrieren und wetteifern, werben. Und wenn man jetzt kein Interesse hat an der Freundin des anderen, sondern einfach nur eifersüchtig ist auf die Liebesbeziehung, die er mit seiner Freundin pflegt, das, denke ich, würde ich sagen, ist kein Konkurrenzverhältnis, sondern immer dort, wo entsprechend zwei Akteure mit der gleichen Intention zusammentreffen und um ein knappes Gut ringen.
Absolut. Wie würdest du das andere beschreiben mit der Liebesbeziehung?
Ist das andere ist Eifersucht, Neid. Neid, Eifersucht, vielleicht auch das Positivste.
Eifersucht? Neid ist, ich möchte das haben, was der andere hat. Eifersucht ist.
Gute Frage, wüsste ich jetzt auch nicht genauer. Weiß ich nicht.
Ja, das ist eine interessante Frage.
Ja, weiß ich auch nicht. Gute Frage. Genau, falls jemand von euch da zu Hause oder wo auch immer du das jetzt gerade hörst, eine Idee hast, gerne als Kommentar schreiben. Auf jeden Fall würde ich sagen, das kann ja, also Neid und Eifersucht, das unkontrolliert ist was sehr Destruktives, aber wenn man das reflektiert, kann das ja sogar in was Positivem.
Das kann Motivation.
Das kann ja sogar was motivieren, das kann inspirieren. Von wegen, oh wow, so eine Beziehung hätte ich auch. Ach, wie kriege ich das denn jetzt eigentlich hin? Wie könnte ich denn auch zu jemandem werden, der so eine Liebesbeziehung haben kann oder führen kann? Und bei Konkurrenz frage ich mich auch manchmal, ist das etwas, also Konkurrenz ist ja an sich etwas sehr negativ Konnotiertes. Und man sagt in marktwirtschaftlichen, ökonomischen Terms oder Begrifflichkeiten sagt man, Konkurrenz beflügelt ja auch den Markt und treibt die Innovation voran und so weiter und so fort. Also ja, diese vermeintlich, also wenn sie überpositiv sind, diese Eigenschaften, die kennt man auf jeden Fall, haben mit Sicherheit positive als auch negative Auswirkungen, aber die sind einem ja allgemein bekannt. Aber was ich mich jetzt frage, ist, wenn Konkurrenz überhaupt so zwischen auch zwei Privatpersonen existieren kann, gibt es nicht auch da Früchte, die daraus getragen werden, weil Konkurrenz heißt ja, wenn man es jetzt von der Wortabstammung sich anschaut, Con ist ja zusammen und Curreres, habe ich eben noch nachgeguckt, heißt laufen, rennen, zusammenlaufen, zusammentreffen. Also man ist eigentlich erstmal, man trifft zusammen, man ist am gleichen Ort, aber das hat an sich erstmal noch von der Wortabstammung zumindest keine negative Konnotation, keine destruktive Komponente. Destruktiv wird es dann eben erst, wenn man versucht, den anderen kaputt zu machen, um dieses, um das eine knappe Gut zu erlangen. Aber die Frage ist, erstmal muss immer dieser Kampf stattfinden, zum Beispiel in der Liebe. Ich glaube, Liebe ist in so großer Hülle und Fülle da, dass man nicht um Liebe wetteifern muss. Und dann ist die Frage, wenn es vielleicht Konkurrenz ja in anderen Bereichen gibt, also ist jetzt nur eine offene Frage, ich habe dazu keine voreingenommene Meinung, kann das nicht vielleicht auch etwas sein, was einen inspirieren kann, was einen positiv beflügeln kann, was einen vielleicht antreibt, mehr Sport zu machen, ja, sich weiter zu bilden, das mehr aus sich selber herauszumachen, so wie ja auch am Markt, wenn man jetzt ein Unternehmen startet, die Konkurrenz einen dazu inspiriert, Dinge nochmal besser zu machen, die falsch machen, immer mal einen Schritt vorauszudenken, sodass man immer ein bisschen weiter ist als die anderen und möglicherweise auch Konkurrenz, so habe ich es auch früher immer gesehen, wenn etwas schon existiert, wenn eine Lösung schon existiert, dann ist das auch eine Bestätigung,
dass du eine gute Idee hast.
Für mein eigenes Vorhaben, ja, genau, dass ich auf dem richtigen Weg bin, weil jemand anderes schien eine ähnliche Idee gehabt zu haben und ist damit erfolgreich. Das ist dann ja auch ein gutes Indiz, dass ich vielleicht auf dem gleichen Weg bin.
Ein Bereich, wo Konkurrenz auf jeden Fall beflügelnd ist, ist brüderliche Konkurrenz. Auch wir beide. Wenn wir beide zusammen sind an einem Ort und du machst Sport, dann gibt es keine Welt, in der ich dann nicht auch irgendwie Sport machen muss, weil Friedemann macht es ja auch gerade.
Mittlerweile haben wir die AMZ Hackers als unseren offiziellen Partner gewonnen. Wir haben nämlich so oft im Podcast von den AMZ Hackers erzählt, bei denen wir selber seit 2019 Mitglied sind, dass die irgendwann auf uns zugekommen sind und meinten, hey, sag mal, wollen wir nicht einfach mal eine offizielle Sache draus machen? Und genau, da sind wir mehr als gewillt zu. Und tatsächlich auch, genau, wir würden es auch mit niemand anderes machen, wenn wir da nicht selber entsprechend jahrelang Erfahrung haben und das für gut befinden. Genau, was sind die AMZ Hackers? Für alle Amazon FBA Seller, egal ob Anfänger oder Fortgeschritten, absolut ein Muss. Denn genau, da bekommt ihr ein Netzwerk, eine Community, die euch bei Fragen weiterhilft. Und genau, es macht auch einfach wahnsinnig viel Spaß, auf diesen Community-Events dabei zu sein.
Die Gründer sind gute Freunde von uns. Und es gibt so oft Momente in der Gründung vom Unternehmen, wo man alleine dasteht und ein bisschen verzweifelt ist. Man hat keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen soll. Man braucht jemanden, mit dem man sich austauschen kann. Ich hatte das Glück, dass ich Friedemann an meiner Seite hatte. Aber auch zu zweit gibt es manchmal Fragen, die so groß sind, dass wir auch zu zweit sie nicht alleine bewältigen konnten. Und da war es dann besonders geil, dass wir die Community hatten von unseren Freunden. Und mittlerweile ist die Community so groß geworden, dass du da Leute hast, die machen 6-stellige Umsätze im Monat, aber auch Leute hast, die 7-stellige Umsätze im Monat machen. Und man profitiert da von einem sehr großen Erfahrungsschatz. Und der Erfahrungsschatz ist auf beiden Seiten. Zum einen haben die Leute mit 7-stelligen Umsätzen im Monat sehr viel Erfahrung, aber die anderen Anfänger kennen sich mit den neuen Struggles sehr gut aus, die die großen Leute vielleicht vergessen haben, weil es Mitarbeiter von denen schon übernommen haben. Und dementsprechend befruchtet sich die Community gegenseitig mit ihrem Wissen. Und die haben jetzt das Starterprogramm, wo es verschiedene Vorteile gibt.
Genau, es ist nicht nur die Community, sondern es gibt dort auch Trainer. Und das ist natürlich insbesondere für Anfänger interessant, denn genau, da wird man richtig an die Hand genommen. Und man hat auch noch ein paar weitere Vorteile, wie beispielsweise, dass man bei Compliance-Agenturen, bei Steuerberatern, bei Sourcing-Agenturen und so weiter und so fort, wenn man das mal braucht, dann bekommt man da spezielle Konditionen, eben als AMZ Hackers-Mitglied spart da Geld. Und außerdem werden auch nur Partner weiterempfohlen, die durch die Community geprüft sind. Und ich kann es selber sagen, da draußen gibt es sehr viel Schindluder, gibt es sehr viel Scam-Agenturen. Und die Dienstleister, die bei den Hackers gelistet sind, denen kann man in der Regel schon mal vertrauen, beziehungsweise denen kann man auf jeden Fall vertrauen. Und das ist ein enormer Vorteil. Also, falls du Lust hast, dich da anzumelden, dann klick auf den Link in der Beschreibung und sag auf jeden Fall bei der Anmeldung, dass du über den Proaktiv-Podcast auf die Hackers gekommen bist, weil dann kannst du die Warteliste überspringen und brauchst nicht unnötig noch wochenlang warten und genau, kannst direkt loslegen mit deinem Amazon-Business.
Let's go.
Was ist da das knappe Gut, um das wir dann konkurrieren?
Das ist kein knappes Gut in dem Fall, das wäre eher, ich könnte auch neidisch sein auf dich, dass du Sport machst und ich nicht und irgendwie das vielleicht sogar gehässig, wenn noch ein Dritter dabei ist, ihm sagen, ja, Friedemann macht immer Sport und so. Irgendwie versuchen, meinen Status über deinem zu erhöhen, weil es für mich unangenehm ist, dich dabei zu beobachten, in dem Wissen, dass ich es nicht mache. Aber es, du kannst auch als Bro sagen, ja, Florian, willst du nicht auch mal Sport machen? Ich habe es gerade gemacht. Oder im Podcast sagst du doch immer, erzählst du doch immer groß darüber. Und das wäre ja, das würde ich fast wie so eine väterliche Liebe von dir empfinden, weil du mit einer gewissen Härte mich aber zu etwas bringst, was mir positiv ist. Und das ist dann weniger Konkurrenz um das Ergebnis, sondern Konkurrenz um den Prozess. Aber der Prozess ist nicht knapp, sondern man muss sich nur selber überwinden. Es ist Konkurrenzmotivation, wie auch immer man das nennen kann.
Ja, vielleicht Konkurrenz um Macht.
Um Status.
Das klingt, ich sag gezielt Macht, weil das ist eigentlich auch etwas, wo man sagen würde, dass das Macht ist etwas, was man aus Freundschaften versucht rauszuschweigen, zu verschweigen, dass es existiert. Aber es gibt Macht in Freundschaften, es gibt Macht nicht nur in der Geschäftswelt und in der Politik, sondern insbesondere in Beziehungen, in jeder Art von Beziehung gibt es Macht. Und immer wenn du dich selber natürlich, wenn du selber in einer Beziehung, wo die gleichen Werte geteilt werden, wo Disziplin ein Wert ist, wo körperliche Stärke ein Wert ist, wo körperliche Fitness auch ein Wert ist, wo zu seinem eigenen Wort stehen ein Wert ist. Immer wenn du dann diese Werte lebst und mehr lebst als der andere, erhältst du ein bisschen Macht daraus. Und in dem Sinne stimme ich dir auf jeden Fall, also hast du dann, stehst du über dem anderen, ne? Weil der andere hat, der gibt die Macht ab in dem Moment, wo er sich selber dann, oder wo er nicht mehr wertekonform handelt. Also jetzt die entsprechenden Werte, die jetzt in dieser Beziehung geeinigt sind. Genau. Also um es ganz konkret zu sagen, wenn wir jetzt beide eine Workation zusammen machen oder 3 Monate zusammen in Lissabon sind, wir beide teilen ähnliche Werte wie beispielsweise tägliches oder zumindest regelmäßiges hartes Training, wie zu seinem Wort zu stehen und sich selber weiterzubilden, diszipliniert zu sein, sich nicht ablenken zu lassen, nicht so viel am Handy zu daddeln. Weißt du, wenn wir die ganze Zeit darüber reden und ich hänge dann an meinem Handy, dann habe ich direkt einen Macht- und Machtverlust, Statusverlust in unserer Beziehung. Du hast direkt die Oberhand behalten und bekommen. Und genau so andersrum ist es natürlich, wenn ich dann morgens um 6 Uhr schon eine Stunde Fitnesstraining mache und du beispielsweise dann irgendwann, wenn ich fertig bin und da oberkörperfrei mit aufgepumpter Brust zur Dusche laufe, du dann gerade aus dem Bett rausrollst,
aus dem Bett rauskomme,
dann genau, ist das natürlich ein anderes Statusverhältnis. Es sei denn, du teilst diese Werte dann nicht mehr. Angenommen, du sagst dann, Fitnesstraining, fit sein und so, ist alles kein Wert für mich, Disziplin ist alles Quatsch. So, dann guckst du mich nur so an, denkst du so, was ist denn mit dir los? Ich bin viel höher als du.
Und, ja, aber ja. Dann zerbricht die Freundschaft.
Genau, dann zerbricht die Freundschaft, weil dann auch die Werte zerbrechen. Genau. Ne, die Werte sind ja das, was die Freunde langfristig zumindest zusammenhält.
Ja, strong. Also 100%ig. Trifft den Nagel auf den Kopf, denke ich.
Ja. Und Werte, by the way, darüber habe ich neulich noch mal nachgedacht, was Werte überhaupt sind. Weil wir beschäftigen uns ja schon so lange mit Werten. Und ich finde, das wird oft in den verschiedenen Übungen, die es da gibt, so abstrakt behandelt. Aber um es ganz einfach zu machen, was sind Werte? Es ist einfach das, was dir wertvoll ist. Es ist das, was du für gut befindest. Und wenn du dir diese Frage stellst, was finde ich gut? Was finden wir gemeinsam gut? Dann kommen zu dir, dann sind die Antworten darauf eure gemeinsamen oder unsere gemeinsamen geteilten Werte. Man muss es nicht so kompliziert machen und irgendwelche krassen Übungen machen und so, und da findest du deine Werte raus und so, und dann hast du sie sowieso wieder vergessen. Das heißt, anstatt dich zu fragen, was sind meine Werte, solltest du einfach nur fragen, was finde ich persönlich gut, was ist mir wichtig, was finde ich wertvoll. Ich finde es wertvoll, diszipliniert zu sein. Ich finde es wertvoll, regelmäßig Sport zu treiben. Ich finde es wertvoll, mich um meine Gesundheit zu kümmern. Ich finde es wertvoll, mich hier mit dir zusammenzusetzen, mir Zeit für dich zu nehmen und gemeinsam diesen Podcast zu betreiben und hier zu sprechen und zu philosophieren. Das heißt, innehalten ist für mich ein Wert. Wertschätzung generell meines Gegenübers ist ein Wert. Gemeinsame Zeit zu verbringen ist ein Wert. Gemeinsamer geistiger Austausch, das ist für mich ein Wert. Und das sind Werte, die wir teilen. sonst säßest du hier wahrscheinlich auch nicht.
Und zufrieden bist du, wenn die Sachen, die dir wertvoll sind, auch in den Handlungen, die du regelmäßig tust, reflektiert werden. Wenn du herausfindest, mir ist Familie ist mir wertvoll, aber ich verbringe nie Zeit mit der, dann ist das vielleicht ein Grund, warum es dir nicht so gut geht. Oder sie ist dir nicht wertvoll, das könnte auch sein. Oder du scammst dich mit dem Wert. Das ist sogar höchstwahrscheinlich noch die Erklärung. Wie könnte man sagen, zeig mir deinen Kalender und ich sage dir deine Werte?
Das ist eine gute Idee, wenn der Kalender ausführlich gepflegt ist.
Wenn der komplett gepflegt ist. Genau, ja. Nicht nur mit, also auch mit, dann habe ich den angerufen.
Finde ich super, cool.
Das so könnte man sagen, weil die Idee, ja, das ist eigentlich ein Wert, aber ich mache es nicht. Wie Familie ist ein Wert, aber ich war jetzt schon 2 Jahre nicht mehr zu Hause.
Ist es dir wirklich so wertvoll? Ja,
das heißt, es ist, zeig mir einen Kalender und ich sage dir deine Werte.
Ja.
Es gibt, ich hatte vor 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren eine Epiphanie, die Neid und Eifersucht ein bisschen weiter in die Irrelevanz geschoben hat in meinem Leben. Und zwar war es, oder anders gesagt, du kannst erst eifersüchtig sein, ich kann erst eifersüchtig auf dich sein, wenn wir beide auf dem Sterbebett liegen, unser gesamtes Leben erzählen und dann evaluieren. Dann könnte es sein, dass ich sage, Alter, ich hätte lieber Friedemanns Leben gehabt. Jetzt eifersüchtig auf dich zu sein, finde ich ein bisschen risky, weil ich erzähle meine Geschichte von einer Person, auf die man hätte eifersüchtig sein können. Ultra erfolgreich im Job. Ultra erfolgreich im Job. 3 Töchter. Eine Frau. 100 Millionen auf dem Konto. Saustarkes Mindset. Unglaublich sportlich. Wahnsinnig guter Körper. Nach seiner Karriere hat er ein kreatives Hobby gesucht, in dem er so gut war, dass er für sein kreatives Hobby, was Filmaufzeichnung war, einen Oscar bekommen hat. Sehr diszipliniert, prinzipientreu. Und fest im Leben verankert. Und das wäre jemand, wo man sagen könnte, Alter, ja, auf den bin ich neidisch. Der hat alles, was ich haben möchte. Das einzige Problem ist, dass er mit 42 mit seiner Tochter im Helikopter gestorben ist. Bei einem Absturz. Kobe Bryant ist die Person, von der ich rede. Und als ich das gehört habe, ich habe ihn nie beneidet, weil ich ihn auch nicht so gut kannte, dachte ich mir aber, fuck, wen auch immer ich beneide, also wenn ich Kobe Bryant beneidet hätte, dann würde ich jetzt schnell meinen Neid zurückziehen und sagen, fuck, doch nicht, ich will doch nicht er sein. Weil niemand würde mit ihm tauschen wollen. Niemand. Wenn du weißt, dass du, also all die Sachen, die er hatte, hat er erst, keine Ahnung, mit 35, so, da hat er all das, was ich gerade aufgezählt habe, und dann hat er 7 Jahre, um das zu genießen, und dann ist er gestorben mit seiner einen Tochter. Und du weißt ja auch, wie ich so über so Schicksalsschläge und so nachdenke, dass es für mich so ein bisschen auch ein Thema ist. Und ich denke mir, solange ich keine davon außer der Reihe, solange ich nicht zu viele davon außer der Reihe bekomme, also dass wenn irgendjemand stirbt, wäre es gut, wenn das genau die Reihenfolge ist, die so irgendwie Sinn ergibt und nicht irgendwie mein Kind, ne? Dann bin ich schon groß happy. Und es gibt viele Schicksalsschläge, die entweder in der Vergangenheit lagen, die dann irgendwann aufgedeckt werden und denkst, Alter, okay, eigentlich will ich doch nicht mit der Person tauschen. Oder die in der Zukunft liegen, die man noch gar nicht weiß, wo man dann ganz schnell wieder seinen Neid zurückzieht und sagt, ich bin doch nicht mehr neidisch auf ihn. Und das ist so ein bisschen wie diese Geschichte vom chinesischen Bauer, die ich schon 4-mal erzählt habe. Ne? Es passiert was Gutes, du weißt nicht, ob es wirklich gut ist. Weil du weißt, klar, er hat 100 Millionen verdient, aber hätte er ein bisschen weniger verdient, hätte er vielleicht keinen Helikopter gehabt. Klar, er hat seine Karriere fundamental geil. Hätte er keinen Oscar bekommen, wäre er nicht dahin geflogen, hätte er irgendwie einen anderen Schedule gehabt und wäre dann auch nicht mit dem Helikopter an dem Tag weggefahren. Und es wäre richtig geil gewesen. Und trotzdem säße er dann da und hätte gedacht, schade, dass ich keinen Oscar bekommen habe. Aber kann er wirklich sagen, dass es schade ist? Es hätte ihn vielleicht das Leben gerettet. Und wenn man mit so einer Linse durchs Leben geht, sieht man ganz viele solcher Sachen, wo man denkt, Alter, war das jetzt gut oder war das schlecht? Steve Jobs hat Bauchspeicheldrüsenkrebs gehabt. Am Anfang hätte jeder mit ihm gern getauscht, am Ende dann doch nicht mehr. Lady Diana, für Frauen, tolles Vorbild, super hübsch. Royal Family, geliebt, all solche Sachen. Irgendwann im Autounfall gestorben. Und da gibt es unendlich Beispiele für, wo jemand, der ein perfektes Leben hat, auf einen Schlag dann doch nicht mehr ein perfektes Leben hat. Und das ist mir jetzt schon zu oft passiert, als dass ich einfach so blind sage, ja, überhaupt verspüren kann, dass ich neidisch bin, weil ich mir denke, ja, entweder es ist schon was passiert und ich weiß nichts davon, oder es wird was passieren und ich weiß nichts davon. Und dann ärgere ich mich, dass ich getauscht habe. Mhm. Wenn ich allerdings neben Kobe Bryant im Todesbett liege, so, und wir sind gerade beide am Sterben und er sagt mir, Alter, ich hatte das beste Leben, und erzählt er mir und ich denke mir, fuck, Alter, ich will vielleicht doch tauschen mit dir, so, das kann ich verstehen. Aber das hat für mich nochmal verdeutlicht, wie es hat sich danach nicht mehr richtig angefühlt, überhaupt irgendwie neidisch zu sein, weil ich mir dachte, ja, welche Signale sende ich dann? Will ich jetzt auch so sterben wie Kobe Bryant? Habe ich das damit ins Universum gesendet? Und wenn man anfängt mit Vergleichen, dann muss man es auch rational, dann muss man es auch richtig machen. Also wenn du, weil dann kann man sagen, ja gut, aber er hat jetzt gerade ein besseres Leben als ich. Aber wenn du da so mit Logik auf einmal kommst, dann musst du es auch richtig machen. Da musst du sagen, okay, ich bin ich. Es gibt 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Lass mich mal kurz logisch gucken, wo ich hier bin. Und dann bin ich wahrscheinlich in den oberen 0,05%. Und klar, es gibt jemand, der in den 0,04% ist, dem es besser geht als mir. Aber so im Lotto des Lebens, ja, habe ich schon ziemlich krass abgesandt.
Also wenn man dann woanders sich hinsehnt, ja, dann ist das schon ganz schön absurd.
Dann ist das schon absurd. Und da denk, also, weil das ist jetzt nur ein Gedankenanschluss für jeden, der das mit Rationalität begründet. Es gibt immer Leute, die sagen, ja, aber logisch gesehen ist es ja besser und 100 Millionen ist besser als eine und der hat 3 Kinder und ich habe keine.
Ich glaube, so betrachtet das aber fast keiner. Die meisten, würde ich mal vermuten, betrachten es wahrscheinlich eher durch den Availability-Bias, dass du, es gibt es aus diesem Buch Thinking Fast and Slow, Schnelles und Langsames Denken von Daniel Kahneman oder sowas, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall der Bias, what you see is all there is. Du nimmst nur all das in Betracht, was du siehst, was du unmittelbar verfügbar hast als ein Input für deine Überlegung. Und ja, in der westlichen Welt bekommt man nicht viel Leid mit, also kein existenzielles Leid, höchstens die Obdachlosen auf der Straße, was natürlich auch ein existenzielles Leid ist und sehr schrecklich. Bloß in anderen Ländern, da ist man dem vielleicht noch mehr ausgesetzt als in Deutschland oder generell so in westlichen Ländern. Und deshalb ist der Availability Bias, ja, so weit runter geht's nicht. Der und der, vor allem die Leute, die sehr erfolgreichen Reichen und so, sind ja auch meistens sehr oder häufig auch, oder andersrum, die besonders laut sind häufig auch sehr reich und erfolgreich, und deswegen ist man damit auch sehr exponiert und dem sehr exponiert, und dann ist das vielleicht auch so, dass man glaubt, ich hab's gar nicht so gut, dass man vergisst, wie gut man es eigentlich hat.
Ist das so? Weil ich meine, Krieg in der Ukraine, Krieg in Israel, man bekommt es ja schon mit, dann Hungersnot überall, Spendenaufrufe, die passieren. Und dann gibt es die Leute, von denen du sprichst. Ne?
Flashy. Ich glaube, das ist zu abstrakt.
Okay,
dann gibt's, dass man es wirklich spüren kann. Du spürst eher das, was du in deinen Nachbarn hast, was in deiner eigenen Stadt passiert. Und
okay, dann gibt es den Millionär aus der Stadt. Aber hat er, also dann, wenn du logisch kommst, ne? Also emotional verstehe ich es, aber wenn jemand mit der logischen Argumentation kommt, ja, aber der ist halt da und den sehe ich und deswegen zählt das für mich. Hat der eine glückliche Beziehung? Hat der eine gute Beziehung zu seinen Kindern? Steht ihm nicht noch der größte Schicksalsschlag bevor?
Hoffentlich nicht,
aber das weißt du ja alles nicht. Deswegen, das Gras ist grüner, wo man es wässert. Ne? So geht der Satz in der ersten Ableitung. Und statt dahin zu gucken, kann man, also wie viele Leute kennst du, die du triffst, die nach einem Jahr irgendwas Neues können, was sie vor einem Jahr nicht konnten? Das ist gar nicht so häufig. es gibt gar nicht so viele Leute, die wirklich irgendwie Lebensgestalter sind und ihr Leben in die eigene Hand nehmen. Es gibt Leute, die wissen ein bisschen mehr in dem Jahr als in dem Jahr davor. Aber auf der anderen Seite haben sie auch andere Sachen wieder vergessen und Wissen bringt dir ja nicht wirklich was. Aber die neue Fähigkeiten erlernt haben, die sie vor einem Jahr nicht konnten, das gibt es selten. Es gibt selten Leute, die sagen, ah ja, im letzten Jahr habe ich Segeln gelernt. Im letzten Jahr bin ich voll gut im Schach geworden. Im letzten Jahr habe ich Salsa gelernt. Im letzten Jahr habe ich Boxen gelernt. Im letzten Jahr habe ich Kitesurfen gelernt. Das ist nicht die Regel. Und im letzten Jahr habe ich einen Podcast gestartet. Im letzten Jahr habe ich ein kleines Business gestartet. Ist noch nicht groß, aber ich hab's gemacht. Und wenn du dann sagst, das Gras ist grüner, wo du es wässerst, vielleicht kann man auch die Energie nutzen, um nur so die kleinen Veränderungen zu machen. Vielleicht mal Segeln lernen, vielleicht mal einen Kampfsport lernen, vielleicht mal das Schachspielen lernen, sodass man wieder in seinem eigenen Track ist und sagt, geil, ich komme voran. Weil wenn du vorankommst, dann extrapolierst du ja auch, also wenn ich jedes Jahr was Neues gelernt habe, irgendwie besser geworden bin, dann denke ich auch, es wird in der Zukunft so weitergehen. Und dann wiederum bin ich weniger neidisch, weil ich in mir selber das Potenzial sehe, dass ich irgendwo sein kann. Ja. Wenn ich allerdings nichts mache, dann denke ich auch, im nächsten Jahr werde ich auch nichts gemacht haben. Und dann bin ich natürlich viel anfälliger dafür, neidisch zu sein, was ich auch gut verstehen kann. Ist es vielleicht unlogisch, aber emotional nicht unlogisch, dann neidisch zu sein, weil andere bewegen sich, du nicht. Aber ich glaube, das Gegengift ist, selber in Bewegung zu kommen, selber in die Arena zu gehen. Wenn ich im Gym trainieren würde.
Das Gegengift zu Neid?
Ja. Wenn ich im Gym trainieren würde, dann, also jeder, der im Gym ist, ist ja nicht neidisch auf die anderen Leute, die da sind, die schon seit Jahren da trainieren sollen und denkt sich, Alter, okay, ich gebe jetzt Gas. Und sobald du im eigenen Spiegel siehst, Alter, ist ein bisschen größer geworden. Oh, Junge, heftig. So, obwohl das ein Witz ist im Vergleich zu den anderen Leuten, die da ist, fühlst du dich motiviert und denkst, geil, ich sehe nicht so aus wie die, aber ich mache in meiner Linie Progress. Und dann gibt es sowas. Also habe ich selten, ich war eigentlich noch nie im Gym wirklich, aber von den Leuten, die da hingehen, habe ich selten Neid verspürt, sondern eher, Alter, das ist eine krasse Maschine aus dem Gym und der zeigt mir immer das und das. Und ja, ich bin da jeden Tag. Also da, bei jedem, der selber im Progress ist, sehe ich nie Neid. Sondern immer nur, wenn Leute in einem Bereich oder in ihrem gesamten Leben
stagnieren. Wenn sie nichts machen. Ja. Siehst du denn, also das frage ich mich gerade, gibt es irgendeinen Wert auch dahinter, sich mit anderen Leuten zu vergleichen? Beispielsweise Inspiration, beispielsweise Glaube, wenn ich mich mit dem vergleiche und ich merke.
Ach so, ein Vorteilwert.
Genau, also ein Vorteil. Ein Wert. Ja. Also etwas, was wertvoll ist.
Ah, ja.
Sich mit anderen zu vergleichen, weil ich kann mir vorstellen, bei mir war es häufig so, dass ich mich insofern verglichen habe, auf eine empathische Art und Weise. Ja. Beispielsweise, ich sehe, der ist ja gar nicht so anders als ich. Der macht ja gar nicht so viel anders als ich. Oder der kommt ja der hat ja einen ähnlichen Hintergrund. Der ist unter ähnlichen Voraussetzungen aufgewachsen. Und aber der kann das trotzdem. Der hat trotzdem das und das auf die Beine gestellt, obwohl er jetzt nicht aus dem wohlhabendsten Haus kommt und so weiter. Und dass man sich auf die Art und Weise durch sich mit anderen vergleichen auch inneren Glauben aufbauen kann. Weil wenn der das kann, warum soll ich das dann nicht können? So diese klassische Hero-Story.
Ja.
Man vergleicht sich mit der, genau, also ich sag mal so, wenn jetzt jemand ankommt und fährt mit seinem Ferrari strotzt nur vor Reichtum, so dann ist der ja für die allermeisten Leute erstmal recht unsympathisch, ne? Bis auf jetzt die Leute, die auf was Ähnliches hinarbeiten. Die
auch das Gefühl haben, dass sie da hinkommen können.
Genau, aber es sind die wenigsten, würde ich sagen. Mhm. Und wenn der jetzt allerdings seine Story erzählen würde und zeigt, ja, er kommt eigentlich aus armen Verhältnissen, ist zugewandert, hat dann erstmal seine Familie hergeholt, dann hat er mit seiner Familie hier vor Ort ein ein kleines Familienunternehmen aufgebaut. Das lief dann richtig gut. Dann hat er da komplett die Führung übernommen. Sein Bruder leitet jetzt die Abteilung und so. Und die hatten es super schwer, weil die Sprache nicht gesprochen haben. Dann ist ihnen meinetwegen aufgefallen, dass das gerade eigentlich eine Stärke ist, weil sie dadurch viel Vertrauen bekommen durch ihre Local Community, die sie aufbauen. Und jetzt, 10 Jahre später, haben sie ein richtig tolles Business aufgebaut. Und den Wagen hat er sich jetzt einmal ausgeliehen, weil der 10-jährige Sohn seinen besten Freund da hatte und die am Wochenende zusammen irgendwas unternehmen und der Kleine steht halt auf Rennautos, deswegen fahren die jetzt in so einer Protzkarre rum. Auf einmal finde ich persönlich den um einiges sympathischer, weil ich seine Story kennengelernt habe. Und gleichzeitig würde ich mir dann denken, okay, also angenommen, ich wäre jetzt vielleicht auch, ich hab keine zugewanderte Familie, mein Vater ist vor ganz langer Zeit nach Deutschland eingewandert und ich bin jetzt aber hier selber geboren, deswegen würde ich mich nicht als zugewandert bezeichnen, aber ich weiß, dass ich habe es schon mal erlebt, dass Leute sich benachteiligt fühlen oder weniger Selbstbewusstsein haben, weil sie glauben, dass sie anders betrachtet werden in der Gesellschaft, wenn sie zugewandert sind, und in so einem Fall könnte so eine Story dann halt auch ganz viel Glauben und Hoffnung schüren in der Person, weil, hey, ich bin auch zugewandert. Zum Beispiel, weißt du noch, Christian, unser Mitarbeiter damals, der ist aus Kroatien gekommen und hat dann in zack, zack 2 Jahren richtig gut Deutsch sprechen gelernt und hat sich hier richtig was aufgebaut. Und genau solche Stories, wenn man sich dann mit solchen Leuten vergleicht und sich überlegt, hey, ich habe relativ viel mit dem gemeinsam, kann ich das dann auch?
Ja.
Da finde ich, ist dann Vergleichen, da hat es dann tatsächlich einen Wert.
Ist absolut. Es kann auch einen Wert haben, wenn du jemanden siehst, der irgendwas besser kann als du, dich dann von ihm inspirieren zu lassen und dann das auch besser zu können. Ich habe ja auch mal erzählt, dass ich beeindruckt war, wie Jordan Peterson rhetorisch drauf ist. Dann kann man auch neidisch sein. Gut, er ist so weit weg, dass es auch gar keinen Sinn ergibt, neidisch zu sein. Wenn es jetzt ein anderer Freund wäre, läge es vielleicht näher, neidisch zu sein. Dann kann man aber auch ich bei Jordan Peterson dachte ich mir, das werde ich jetzt auch können. Und habe einfach ganz genau seine Videos angeguckt, damals, 2017, um da in dem Bereich ein bisschen fitter zu werden. Wenn du irgendwas machst, was cool ist. Sport, ehrlich gesagt, ist ja auch, was spielst du eine große Komponente in meiner Sportjourney, weil du es die ganze Zeit von meiner Nase gemacht hast. Und ich dachte mir, fuck it, Alter. Der gibt jetzt gerade Gas und was mache ich denn hier? Ich lümmel hier gerade rum. Und das ist ja auch eine positive Komponente. Was mir gerade noch aufgefallen ist, als du gesagt hast, die Zugewanderten, ich habe noch nie von Zugewanderten oder Leuten mit Migrationshintergrund nur den Hauch von Neid oder Eifersucht erlebt, was die Erfolge anderer angeht. Eher von, auch im Urlaub nicht, eher von Deutschen. Ich habe das Gefühl, das ist eher so ein
deutsches Phänomen.
Das
Ungönnerhafte.
Ja, und ich weiß nicht genau, woran, also A, siehst du das ähnlich? Und B, wenn du es ähnlich siehst, was glaubst du, woran das liegt? Weil sowohl in Amerika als auch in Brasilien oder in Australien oder wo auch immer, es ist immer good for you, Success. Und
glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist auch Klischee. Ich glaube, in den USA gibt es auch sehr viele Leute, die recht, in Anführungszeichen, deutsch denken.
Mir fällt es schwer, ein Land zu finden, wo es härter ist als in Deutschland.
Ja, das mag sein. Ja, ich weiß, wir haben also ein Freund von mir, der nennt es immer mir fällt es gar nicht ein, wie es nennt, aber auf jeden Fall das Nachkriegs-Mindset immer noch, dass der in dem Menschen, in dem Deutschen immer noch,
also die krasse Knappheit oder wie?
So viel Knappheit und Angst und Reue und Schuldgefühl drinsteckt, dass er sich selber und anderen einfach nichts gönnen kann. Und
dass er sich selber vielleicht auch hasst und deswegen.
Ja.
Neid ist ja komplett destruktiv, vielleicht ist das eine Bestätigung.
Ich weiß nicht, wie viel da wirklich dran ist. Man kann natürlich viel abzeichnen davon und sehr viel reininterpretieren, aber gleichzeitig sehe ich auch so, also in allen Kulturen und ich reise ja sehr viel und ich kenne viele Deutsche, aber ich kenne auch viele Leute aus allen anderen Ländern. Also diese Eigenschaften von sich gönnen und Weltoffenheit, Freude am Leben und sowas, die ist sich bei allen möglichen Leuten auch genauso bei unseren Menschen in Deutschland.
Also die Ausnahmen gibt es immer, aber du kannst ja auch so ein bisschen überlegen, wie wird ein erfolgreicher Mensch in Deutschland wahrgenommen oder wie wird Erfolg zelebriert in Deutschland versus in anderen Ländern? Und in Amerika ist es ja mehr the dream, erfolgreich zu werden. Und klar ändert sich das da sicherlich auch. Aber hier ist zu erfolgreich, wenn du hier mit einem Ferrari rumfährst, das hat schon einen komischen Ruf. Das ist schon der Scheißreiche. Also
ich frage mich, ob das nicht, ja doch, das mag schon was Deutsches sein. Was ich mich frage, ist, ob das nicht auch was recht Europäisches generell ist.
Maybe.
Weil ich weiß jetzt nicht, ob es in Frankreich großartig anders ist.
Ja, bei Frankreich kann schon sein. Ja, stimmt. Ja. Italien vielleicht nicht. Aber ja, passt. Ja.
Na gut, ist auch eine andere Diskussion, aber ich finde es interessant. Abschließend, würdest du sagen, es lohnt sich, sich mit anderen zu vergleichen? Neid würde ich sagen, lohnt sich schon mal nicht. Das kann man schon mal sagen. Neid lohnt sich nicht. Es sei denn, also was sich lohnt, ist sich inspirieren zu lassen von anderen. Und
es ist, ich verstehe aber, wie Neid eine toxische Spirale sein kann, aus der es schwer ist, auszubrechen. Weil du siehst im Leben, worauf du dich fokussierst. Und wenn du dich auf sowas fokussierst, dann siehst du auch überall Bestätigung dafür, wie erfolgreich alle anderen sind. Und dann siehst du, bist auf Instagram und da ist auch jeder ist auf Instagram rich und erfolgreich, jeder kann sich alles leisten auf Instagram. Aber Instagram ist auch Bullshit. Wenn du auf Instagram dich vergleichst, vergleichst du dich mit dem Bullshit anderer Leute. So, und das ist natürlich
Das ist eine richtig dumme Strategie.
Das ist schwieriger. Also
sich auf Instagram mit anderen Leuten zu vergleichen. Eine Sache.
Aber what you see is all there is. Ne? Und darum, ich kann es verstehen. Also es ist nicht so, dass ich denke, das ist dumm oder es ergibt keinen Sinn. Also es ergibt keinen Sinn, aber ich verstehe, wie man dazu den Hang dazu haben kann. Und ich glaube, eigene Bewegung, eigener Fortschritt, der kann klein anfangen. Eine Sprache lernen, ein Instrument lernen.
Voll. Der eigene Prozess.
Der eigene Prozess, wenn der angestoßen ist, dass dann der Fokus immer weiter weg. Weil dann hast du auch was, um sich. Das Ding ist, wenn du keinen Prozess hast, dann hast du auch nichts, worauf du dich bei dich fokussieren kannst. Du hast gar keinen Rasen, den du wässern kannst, weil es gibt nichts bei dir. Wenn du aber deinen eigenen Prozess beginnst und in dem fortschreitest, dann baust du auf einmal deinen eigenen Rasen auf. Dann hast du auf einmal auch was zu wässern und dann denkst du dir auch, gieße ich jetzt meine Aufmerksamkeit auf meinen Rasen oder auf den vom Nachbarn? Und der Incentive ist, auf deinen eigenen Rasen zu kippen, wird immer größer, je mehr Rasen du hast, je mehr Fortschritt du selber verzeichnest. Und dann geht das von alleine weg, denke ich.
Mir fällt gerade auf, wo es sich lohnen kann, sich zu vergleichen, ist tatsächlich im Prozess. Also den eigenen Prozess mit dem Prozess eines anderen zu vergleichen. Bloß was sich nicht lohnt, ist das Ergebnis zu vergleichen. Weil wenn du nur die Ergebnisse, deine Ergebnisse mit den Ergebnissen anderen vergleichst, dann arbeitest du automatisch ergebnisgetrieben. Und da haben wir mal eine ganze Folge drüber gemacht. Prozess versus Ergebnisorientiertheit. Wenn du dich nur aufs Ergebnis orientierst, dann wird es am Ende, erstmal du limitierst dich, weil du siehst nicht weiter als das, was das Ergebnis ist, was du dir in den Kopf gesetzt hast, als Ziel. Du limitierst dich dadurch und es kann auch nur, du kupferst quasi ab, du kopierst jemanden und dadurch kann es auch nur schlechter werden als das Original. Aber echte Ergebnisse, wahre Ergebnisse kommen nicht daraus, dass jemand sich dieses Ziel in den Kopf gesetzt hat und jetzt es erreichen möchte, sondern weil jemand einen holistischen Prozess, einen reinen Prozess auf die Beine gestellt hat, der dieses Ergebnis als Nebenprodukt produziert hat. Strong. Und also deswegen den Prozess zu vergleichen. Beispielsweise, jemand spielt richtig gut Tennis. Wie trainiert er?
Ja.
Was ist sein Trainingsprozess? Wie trainiere ich? Wie trainiert er? Was kann ich mir jetzt von ihm abschauen? Wie kann ich wie er trainieren? Und die Dinge machen, die er macht. Und dann kannst du schauen, was draus wird. Wie wenn jemand ein besonders erfolgreiches Business hat, dann nicht zu gucken, der macht so und so viel Gewinn, ich will auch ganz viel Gewinn machen. Nee, frag dich eher, was für Prozesse hat er in seinem Unternehmen? was für eine Philosophie hat der in seiner Innovation? Wie betreibt er generell Innovation? Was ist sein Innovationsprozess? Wie schaut seine Kostenstruktur aus? Wie sieht überhaupt seine Finanzstrategie aus? So, was sind seine inneren Prozesse, wie funktionieren die? Was kannst du dir davon abschneiden? Und da lohnt es sich, denke ich, definitiv zu vergleichen. Auch jemand, der eine tolle Beziehung hat, ist vielleicht auch nicht die gute Strategie, sich zu vergleichen, irgendwie, ja, wer hat die hübschere Freundin oder wer lacht mehr in der Beziehung und so weiter, sondern vielleicht eher, was ist denn der Prozess? Wie innerlich ausgeglichen ist er? Wie gut hat er sich überhaupt kennengelernt? Wodurch hat er diese Person sich so gut kennengelernt, sodass er überhaupt jemanden hat anziehen können, mit dem es so gut vibet? Und
was ist seine Beziehungsführungsphilosophie?
Genau. Ja. Und was ist, genau, was kann ich mir dadurch von ihm abschauen?
Das heißt,
ja.
Schau nicht auf den Rasen der andere, sondern schau darauf, wie sie ihr Rasen bewässern. Und kopier das oder such dir Inspiration, um deinen eigenen Rasen zu bewässern.
Ja. Mhm. Voll. Cool, in diesem Sinne.
Bis zum nächsten Mal.
Es gibt noch den Proaktiv-Letter.
Oh, für ja.
Alle, die es noch nicht mitbekommen haben, proaktivpodcast.de. Gerne eintragen, da veröffentlichen Flo und ich einmal pro Woche, immer abwechselnd, jeder einmal pro Woche. Einen kurzen, proaktiven Gedanken und genau, da gibt es keine Werbung, es ist einfach nur ein Denkanstoß, einmal pro Woche kostenlos in dein E-Mail-Postfach, also auf proaktivpodcast.de, gerne einmal anmelden. Bis zum nächsten Mal, ciao.